Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast moderne Zusammenarbeit. Ich bin wieder Florian und willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut erholt, habt die Winterzeit, die Winterferien, die Erholungszeit, Weihnachten und Silvester ein bisschen genossen und euch erholt. Und wir können jetzt mit voller Energie ins neue Jahr 2025 starten. Und dazu gibt es heute geballte Power. Wir werden über die Organisationen sprechen, wir werden über Veränderungen sprechen, wir werden darüber sprechen, wie Organisationen sich aufstellen können. Ich vermute, das Jahr 2025 wird bei euch auch sehr stark unter dem Stern Transformation, Veränderungen stehen. 2024 war ja schon so ein Jahr, wo alle darüber gesprochen haben. Viele externe Einflüsse hatten natürlich sein Zutun dazu, dass wir da sehr, sehr viel an der Organisation gearbeitet haben. Und damit ihr mit voller Energie und mit ein paar Inspirationen starten könnt, habe ich heute den Florian am Start, der uns zusammen mit mir ein bisschen darüber philosophieren wird. Was kann man tun? Wo sind vielleicht gerade Herausforderungen? Und vor allem seine Welt ein bisschen beleuchten. Aber erstmal recht herzlich willkommen, Florian.
Ja, hallo Florian. Freut mich hier zu sein. Ja,
heute im Doppelpack Florian und Florian. Wir schauen mal, was wir draus machen. Stell dich doch erstmal unseren ZuhörerInnen da draußen ein bisschen vor.
Ja, also Florian Rustler. Bin hier in München bei CreeEffective. Ich bin Organisationsberater, Facilitator, Trainer, Coach. Einer der Mitgründer von CreeEffective. Wir sind ebenfalls ein Organisationsberater und unser Motto ist so, wir wollen unseren Kunden helfen, Vorreiterunternehmen zu werden oder zu bleiben und kommen da an verschiedenen Themen, also arbeiten wirklich mit Kunden an der Organisation, an Organisationsdynamiken, wirkungsvoller Zusammenarbeit. Es berührt dann aber auch so Themen wie Teams und auf Teamebene zusammenzuarbeiten. Es berührt Themen wie Strategie und Innovation und da kommen wir sehr stark her, da komme ich auch persönlich sehr stark her. Also wir haben also begonnen eigentlich als Moderatoren, Facilitator für Innovationsworkshops. Und es ging also immer darum, mit Kunden irgendwie Neues zu entwickeln, systematisch kreativ an Fragestellungen zu arbeiten, neue Lösungen zu entwickeln. Und wir haben dann so über die Jahre gemerkt in dieser Anfangszeit, dass es dann oft die Organisation war, die es der Innovation schwer gemacht hat, ins Leben zu kommen. Und so ist das einfach so mit in den Blick gekommen, dass wir uns auch gesagt haben, da müssen wir eben auch mit so auf die Organisation gucken. Und dann ging es am Anfang sehr stark auch darum, und wie kann die Organisation so sein, dass sie Innovation ermöglicht? Und jetzt geht es aber einfach generell breiter. Wie kann sozusagen die Organisation sich so entwickeln, dass sie mit den aktuellen Gegebenheiten adäquat sich reguliert, erfolgreich ist und wettbewerbsfähig ist. Das sind jetzt so die Themen, die uns umtreiben, wo wir als Organisationsbegleiter und Berater in Veränderungsprozessen mit Kunden arbeiten. Ich selber bin hier in München gerade wohnhaft. Das ist so, oder in Deutschland noch nicht weit über München hinausgekommen. Ich lebe hier. Ich habe allerdings eine Zeit lang auch im Ausland gelebt, in Taipei, in Taiwan. Das ist so meine zweite Heimat, wo ich auch Familie habe. Und ich bin dann entweder dort oder ich bin hier und bin jetzt aber längere Zeit schon wieder hier in München.
Ja, da kannst du auf jeden Fall bei jeder Zeit mal einen guten Kontextwechsel auch von der Kultur her herbeiführen. Wenn es dir mal hier ein bisschen zu eng wird in Deutschland oder München vielleicht von der Jahreszeit her nicht passt, dann kann man ja mal auch woanders arbeiten. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Du sprichst auf jeden Fall ein paar schöne Punkte an, die uns heute auf jeden Fall umtreiben werden und die wahrscheinlich auch viele Menschen da draußen umtreiben werden. Wie kriege ich in so eine Organisation, das ist eben so schön gesagt, in so einen, ja, also wie kann ich das aus der Organisation herausholen, was ich eigentlich brauche? Also wie kann ich wertschöpfend tätig sein? Wie kann ich meine Teams alignen? Wie kann ich Wert für den Kunden auch stiften? Wie kann ich schnell sein? Wie kann ich Innovationskultur auch fördern? Und ich bin, glaube ich, auch sehr stark bei dir, dass das Thema Organisation sehr stark die Innovationskultur beeinflusst oder auch sehr stark fördert oder auch im Zweifel nicht fördert. Weil es ja auch davon abhängt, wie stark kann ich Veränderungen herbeiführen, wie leicht ist es auch Ideen zu generieren, wie viel dürfen die Menschen, die in meiner Organisation arbeiten, vielleicht auch aus ihrer aktuellen Rolle ausbrechen. Wenn ich solche ganz starre Prozessbeschreibungen, ganz klare Aufgabenbeschreibungen habe, dann schränkt das natürlich zum Beispiel auch schon Innovationen ein, weil da machen die Leute ja nur genau das am Tag, was ich dann vielleicht auch genau vorgegeben habe und dann kann natürlich zum Beispiel auch gar nichts Neues entstehen. Aber das sind jetzt auch schon Details. Wir werden bestimmt gleich so ein bisschen darüber sprechen, wie kann Organisation aufgestellt sein, was erlebst du so ein bisschen im Alltag, ja. Was sind Herausforderungen?
Weil du es gerade ansprichst, das gibt aber in der Tat eine kleine Anekdote, wie wir da wirklich dazu gekommen sind. Also ich hatte mit einem Kunden, hatten wir einen dreitägigen Innovationsworkshop, das ist schon 13, 14, 15 Jahre her. Da waren Bereichsleiter, größeres Unternehmen, Bereichsleiter dabei und entsprechende Vertreter und wir haben da intensivst gearbeitet, damals an einem innovativen Thema und es war dann auch am Ende wirklich so, dass die Leute gesagt haben, super, also na, das wollen wir jetzt weitertreiben und dann war die Frage, ja, wer kümmert sich denn jetzt drum? Und dann waren so die unterschiedlichen Bereichsleiter da und dann hat der eine so gesagt, ja, also in meinen Bereich fällt es nicht. Dann hat der andere auch so geguckt, ja, also in meinen Bereich fällt es auch nicht. Und dann auch der dritte meinte so, ja, bei mir fällt es auch nicht. Also es ist eigentlich ein cross-funktionales Thema irgendwie. Da müssten wir jetzt den Vorstand mit einbinden für sowas. Ne? Dann haben sich alle drei angeguckt und haben gesagt, nee, das lassen wir, das ist zu aufwendig. Und dann, ich konnte das nicht glauben in dem Moment. Und das war so ein Erlebnis, ne, wo ich so gemerkt habe, also das war in dem Fall, ne, die Organisation war nicht in der Lage, jetzt mit diesem umzugehen, weil das hat nicht in die bestehenden Boxen gepasst hat. Und das für die, die eigentlich schon sehr weit, sage ich mal, oben waren und hätten viel bewegen können, aber gefühlt dann so mühsam war, dass sie das einfach sein lassen haben. Und das war für mich so so ein Erweckungserlebnis, wo ich gesagt habe, also es geht auch wirklich darum, mit Kunden an der Organisation zu arbeiten, weil das ja nicht die Konsequenz sein kann.
Ja, dieses Cross-Funktionale, dieses Mitdenken, dieses Ausbrechen auch aus Alltagstätigkeiten, diese Verantwortungsübernahme, also auch allein dieser Spruch, da müssen wir den Vorstand fragen, also die höchste Instanz in der Organisation sozusagen, uns eine Freigabe zu holen. Und ich will nicht immer sagen, dass es ein Fehler ist, dann die Führungskräfte oder den Vorstand oder die Gesellschaft oder die Geschäftsführung am Ende zu fragen. Aber zumindest muss man bei uns in der Organisation ist es zum Beispiel immer so, wenn wir am Ende ein Problem eigentlich bei den Gesellschaftern aufschlägt oder bei der Geschäftsführung aufschlägt, dann haben wir eigentlich so im Prozess dazwischen so ein bisschen versagt. Also eigentlich haben wir dann sozusagen Führung und Verantwortung gar nicht so gut verteilt dazwischen, dass am Ende wir sozusagen Mama und Papa fragen mussten und zu sagen, hey, was sollen wir machen? Und die machen das dann zwar auch, aber sagen auch manchmal so, es ist irgendwie doof, dass das jetzt so auf unserem Tisch hier gelandet ist. Das gehört hier eigentlich nicht so wirklich hin. Wir würden uns wünschen, dass das innerhalb der Organisation eigentlich schon beantwortet werden kann und versuchen dann immer sehr, sehr stark daran zu arbeiten, wenn sowas auf dem hier einen Tisch landet, dass wir Rollen und Verantwortung schaffen, dass das in der Organisation auch abgefedert werden kann. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Organisationen so gar nicht erkennen, sondern die sagen dann, ja, es ist ja gut, dass das hier oben landet, weil ich bin ja der Entscheider, ich muss das ja tun und dafür bin ich ja hier in der Geschäftsführung und so weiter. Und da werden, glaube ich, auch manchmal Dinge hochgeroutet und auch Entscheidungen dahingestellt, die da auch teilweise gar nicht hingehören.
Also wir haben aktuell mit dem Kunden zu tun und das kommt halt sehr stark auf das Setup an und wie ist es denn auch gewünscht, ne? Weil es kann ja Organisationen geben, wo der Wunsch das ist, dass sehr viel in eine bestimmte Ebene gebracht wird und dann dort Entscheidungen getroffen werden. Aber es kann ja auch sein, dass das genau nicht der Wunsch ist. Also das höre ich jetzt ja bei dir raus. Dass es eigentlich heißt, es wäre doch eigentlich schön, wenn solche Themen gar nicht bis zu uns kämen. Und interessant wird dann die Frage, wenn das regelmäßig passiert. Na, wenn das jetzt einmal passiert, dann kann es ja sein, dass man irgendwas feststellt und da haben wir nicht dran gedacht und dann ergibt sich eine Änderung. Aber wenn das sozusagen ein regelmäßiges Muster ist, dann ist sehr stark zu vermuten, ne, das Verhalten der Menschen, kann man so schön sagen, ist ja immer ein Ausdruck der Verhältnisse der Organisation. Und das muss irgendetwas geben in der Organisation, was das für die Menschen sinnvoll erscheinen lässt, sich so zu verhalten und das dann irgendwie immer wieder nach oben zu kippen. Ja, das wäre dann schon mal ein interessanter Punkt zu gucken, wie kann das denn sein, dass die Leute das machen? Und meistens gibt es ja einen guten Grund, warum Menschen etwas tun. Und dann muss man sich halt angucken, was für Dynamiken und was für Verhältnisse in der Organisation tragen dazu bei, dass solche Themen immer wieder so weit hochgespült werden, wenn wir doch eigentlich das gar nicht wollen.
Ja, also bei uns funktioniert das natürlich, also muss man auch aufpassen, dass das jetzt nicht gängige Praxis ist, die woanders genauso funktionieren sollte, sondern das ist jetzt einfach nur ein Beispiel von uns gewesen, wie wir das dann betrachten. Deswegen ganz vorsichtig, wir wollen heute nicht über Best Practices sprechen oder sagen, hey, macht's genau so und so funktioniert es dann am Ende, sondern wir wollen ja euch in die Lage dazu versetzen, auch über den Podcast hier, vor allem dieses wie komme ich da hin, wie will ich sein, vor allem anzutreiben und nicht zu sagen, hey, was ist denn die Lösung, welches Modell muss ich denn jetzt einführen, muss ich jetzt Scrum machen, muss ich jetzt Soziokratie machen, muss ich jetzt kollegiale Führung machen und dann läuft der Laden, das soll es bitte nicht sein, sondern wir wollen Denkanstöße geben, verschiedene Perspektiven beleuchten und da auch in die richtige Richtung laufen. Aber bevor wir jetzt ganz tief einsteigen, es gibt noch die Standardfrage hier im Podcast, die muss ich dir auch noch stellen und zwar, was für dich modernes Arbeiten ist, also Modern Work, wie siehst du die Welt, was denkst du, was gehört dazu?
Ja, ich wusste ja, dass die Frage kommt und ich habe da auch im Vorfeld drüber nachgedacht und weiß bis jetzt nicht so wirklich, wie ich sie gut beantworte. Ich habe jetzt mal so die Interpretation für mich. Modern Work ist ein Begriff, den es nach meinem Verständnis oder der mir noch nicht so lange unterkommt. Und es gibt davor einen Begriff, der sehr en vogue war, New Work. und von dem ich das Gefühl hatte, also der kam ja ursprünglich mit einer sehr klaren Richtung und Intention von Fridtjof Bergmann und dann ist das irgendwie so ein Sammelbecken für alles gewesen, was man irgendwie verändert und anders macht im Arbeiten. Und mein persönlicher Eindruck ist, das hat sich jetzt so ein bisschen so weit vergeneralisiert, dass es nicht mehr hilfreich ist und es ist so, jetzt kommt so ein Begriff Modern Work, um sich auch von diesem Begriff New Work abzugrenzen. Ich könnte jetzt auch immer noch nicht genau sagen, was denn da sich dahinter verbirgt. Aber jetzt mal einfach nur so meine Interpretation, so das moderne Arbeiten wäre für mich eben ein Arbeiten, was dem jetzigen modernen Kontext angemessen ist und das Arbeiten so gestaltet, dass das mit den jetzigen Gegebenheiten funktioniert in der Organisation und jetzige Gegebenheiten hat was mit Markt, mit Umfeld zu tun, hat was mit der allgemeinen Weltlage zu tun, das hat auch was mit Werten und Einstellungen von Menschen und Bedürfnissen von Mitarbeitenden zu tun und das hat was mit Technologie zu tun, die in Organisationen wirken und das wäre für mich modernes Arbeiten, also dort einen angemessenen Weg zu finden, diese Dinge zu berücksichtigen.
Du hast es eigentlich im Endeffekt sehr, sehr schön beschrieben. Es gibt keine Paradeantwort dafür. Also mich fragen auch ganz viele Gäste hier, Florian, was soll ich denn darauf antworten? Was ist denn die richtige Antwort? Oder habe ich darauf richtig geantwortet? Und ich sage immer, ja, du hast richtig geantwortet. Und dann sage ich so, ja, und die anderen? Ihr habt alle richtig geantwortet. Also jeder und jede gibt da ja eine andere Antwort drauf, was in seinem Kontext, das ist gerade so schön beschrieben, was ich für meinen Kontext brauche. Ich bin in einer anderen Branche, ich habe einen anderen Standort, ich habe eine andere Haltung, ich habe andere Menschen, ich habe andere Wertschöpfungsketten als eine andere Organisation, ich habe andere Kunden, ich habe ganz andere Produkte und Services und ich brauche für meinen Kontext das richtige Setup, was für mich funktioniert. Da hast du auch schon gesagt, aus der Umwelt, aus der Organisation, aus dem Menschen, wie wir Führung leben, also all diese Thematiken, die zum Arbeiten dazugehören oder die irgendwie Einfluss darauf nehmen. Also wo arbeite ich? Mache ich hybrides Arbeiten? Welche Lieferketten habe ich? Welche Auswirkungen gibt es dort? Wie arbeiten denn vielleicht meine Zulieferer oder meine Partner? Arbeiten die denn agil? Wie muss ich da reagieren? Etc. Und all diese Thematiken im Einklang zu bringen und dann zu definieren, wie muss ich sein? Wie will ich auch sein? Wie will ich zusammenarbeiten? Welche Menschen möchte ich auch einstellen? Und so weiter. All das zusammen ergibt dann für mich dieses Thema Modern Work, mit dem man sich ständig beschäftigen muss. Du hast auch gesagt, wie ich in der jetzigen Situation sein will. Das heißt, es ist auf jeden Fall etwas, was nicht beständig ist, sondern es wandelt sich regelmäßig, weil sich ja auch diese Parameter ändern. Da kommt eine Pandemie, da verändern sich Lieferketten, da kommen vielleicht auch neue Modelle auf, da kommt eine Geschwindigkeit auf, die ich vielleicht mit dem aktuellen Modell, was ich vielleicht habe, nicht mehr abdecken kann. Und dann muss ich mich diesen Gegebenheiten anpassen.
So, auf der einen Seite, glaube ich, ist es ja schon vielen bewusst, ne? Also dass diese Veränderungen, dass eigentlich die Veränderung der Normalzustand ist und das Stabile erklärungsbedürftig, ne? Im Sinne von, wir stabilisieren ja etwas und dass sich Dinge halt konstant verändern und auch oft verändern müssen. Und trotzdem ist es interessant, also du hast jetzt ja auch Modern Work angesprochen, wir werden später noch über das Thema Transformation sprechen und ich erlebe das schon manchmal auch, dass es so die Vorstellung gibt, ja, das kann man jetzt sozusagen einmal irgendwie einführen oder machen oder tun und dann ist das sozusagen erledigt, ne? Dann ist da so ein Haken dran und das ist auch so meine Erfahrung, also es ist eigentlich konstant in der Veränderung, aber es kann natürlich manchmal größere und stärkere Veränderungen geben. Und manchmal wirkt es eben nicht so wie eine große Veränderung. Aber eigentlich muss es ein konstantes im Fluss sein. Aber gleichzeitig kann sich natürlich nicht immer alles verändern. Also irgendwas muss natürlich auch stabil bleiben.
Ja, also immer dieser Zwist zwischen, wie viel Veränderung bringe ich auch gerade in so eine Organisation rein und damit natürlich auch eine viel Unruhe in irgendeiner Form. Wie viel verändere ich des Veränderungswillens auch und wie viel verändere ich eigentlich, weil ich es wirklich verändern muss. Und dann sind manche Organisationen, also das hatten wir bei Seibert auch teilweise schon mal, dass wir so viel gleichzeitig verändert haben, dass wir uns auch teilweise dann so ein bisschen lahmgelegt haben. Da muss man ein bisschen aufpassen natürlich, dass es so ein bisschen zwischen Run the Business und Change the Business sich sinnvoll die Waage hält und dass das Change nicht größer wird wie Run the Business. Dann hat man auch ein Problem irgendwann in der BWA. Und ich glaube, viele Organisationen wünschen sich aber immer so einen Zielzustand. Die wollen immer irgendwo ankommen und da dann auch einen Rast machen. Und ich glaube, damit kommen viele auch nicht so wirklich zurecht, weil sie sagen, es ist halt anstrengend, immer in so einer leichten Transformation zu sein oder immer in so einer leichten Veränderung zu sein. Immer mit dem Blick, morgen könnte es ja schon wieder anders sein oder ich muss irgendwas verändern in der Organisation. Wenn es nur eine Kleinigkeit ist, vielleicht auch nur irgendeinen kleinen Prozess oder eine kleine Arbeitsmethodik oder ein Tool, was ich einführen muss, um da irgendwas zu verändern, zu verbessern und so weiter. Und das ist anstrengend, weil halt ständig irgendwas kommt Und in der Regel, in den meisten Organisationen muss man fairerweise sagen, wird das halt auch vorgegeben. Diese Veränderung stoße ich in seltensten Fällen selbst an, sondern da kommt halt jemand um die Ecke und verändert mich. Da führt halt jemand ein anderes Tool ein, hat mich gar nicht gefragt. Da kommt ein neuer Prozess, bin ich auch nicht gefragt worden. Da kommt irgendein Partner rein, da muss jetzt irgendwas anders gemacht werden, da muss ich halt auch plötzlich im Alltag irgendwas anderes machen. Aber das kommt selten aus meinem persönlichen Antrieb heraus, aus meiner Bubble mit meiner Wertschöpfung, die ich vielleicht tätige. Und das ist natürlich das, was besonders anstrengend dann ist, wenn ich dieses verändert werden eigentlich habe und mich dann an Dinge anpassen muss, wo ich vielleicht auch den Sinn dahinter noch gar nicht so wirklich verstanden habe und die auch gar keinen Einfluss darauf habe über das Ergebnis, sondern häufig über das Ergebnis nur informiert werde und mich dann plötzlich an irgendwas halten muss.
Ich glaube, das ist schon auch so ein Unterschied, wenn man anguckt, was ist denn jetzt heute vielleicht anders als vor 40 oder 50 Jahren? Das ist einfach jetzt einfach auch durch die, also gerade jetzt wiederum durch die Möglichkeiten der Technologie verändern sich halt Märkte und verändert sich das Umfeld von Organisationen. Und ich glaube schon, es klingt ja immer so ein bisschen platt, aber ich glaube schon, dass die Geschwindigkeit, mit der sich Dinge verändern, zugenommen hat und damit einfach auch die Anforderungen an Organisationen immer wieder zu reflektieren, ob es eine Veränderung auf das Äußere im Inneren der Organisation braucht. Das sorgt für Irritation und auch für eine gewisse Anstrengung. Und je größer so ein Organisationsgebilde ist, desto komplexer ist einfach auch so dieser Veränderungsprozess. Und dann in der Tat der Wunsch, dass es irgendwie Stabilität gibt, der total nachvollziehbar ist. Und auf der anderen Seite ist es immer ein Schwingen zwischen unterschiedlichen Polen, Situationen geben, wo permanent verändert werden muss.
Ja, jetzt könnte man ja auch sagen, viele sagen ja auch immer, Veränderungen gab es auch früher etc. Ja, gab es natürlich auch, aber in einer ganz anderen Dimension und auch in einer ganz anderen Geschwindigkeit. Wenn ich mich früher im Keller eingeschlossen habe, 3 Jahre an einem Produkt entwickelt und kam dann wieder raus, dann könnte ich mir ziemlich sicher sein, dass es nicht so viele Menschen gibt, die das gleichzeitig mit mir getan haben, weil es eben einfach noch nicht so schnell alles ging. Wir waren noch nicht so gut miteinander vernetzt. Vor allem war ich dann auch eher ein bisschen lokaler. Im Zweifel war ich halt nur in Konkurrenz mit anderen innerhalb von Europa. Da gab es halt Amerika und Asien noch nicht so stark, die gar nicht so schnell Inhalte oder Produkte ausliefern konnten, weil halt eben der Seeweg nicht so einfach war, man damals noch gar nicht so viele Flugzeuge hatte vor ein paar hundert Jahren und so weiter. Und da einfach auch Dinge langsamer dadurch waren und diese Geschwindigkeit gar nicht da ist. Wenn man heute in Asien ein Produkt entwickelt, das haben die innerhalb von wenigen Tagen weltweit ausgeliefert. Und ich habe da eine ganz andere Geschwindigkeit ja auch dahinter und auch ein ganz anderes Risiko, wenn ich selber Produkte baue, dass halt auf der ganzen Welt jemand gerade ebenfalls im Keller hocken kann und mir schon 10 Schritte voraus ist. Und der dann auch im Zweifel Geld und Mittel und Ressourcen einkaufen kann, um das auch auszuliefern und im Zweifel sogar noch schneller als ich, weil ich das vielleicht nicht habe, die Ressourcen.
Das sieht man jetzt ja an zwei Beispielen, die ich immer wieder in den Medien lese. Also das eine Beispiel ist jetzt die aktuell ja kriselnd in Deutschland die Automobilindustrie, die sich jetzt auch immer stärker den chinesischen Konkurrenten ausgesetzt sieht und unabhängig davon, dass es jetzt in China andere Bedürfnisse von Kunden gibt, auf denen sich deutsche Hersteller reagieren müssen, aber auch sozusagen jetzt die Geschwindigkeit, mit der chinesische Hersteller Automobile entwickeln und auf den Markt bringen, eine deutlich höhere ist, als das deutsche Automobilhersteller aufgrund ihres Vorgehens, ihrer Prozesse und auch ihren Anspruch an Qualität bisher in der Lage waren zu tun. Also da merkt man das, wie das diese Geschwindigkeit macht. Und das andere Beispiel, das habe ich jetzt kürzlich gelesen, dass die Modekette H&M jetzt ja darauf reagiert hat, diesen ganzen Ultra-Fast-Fashion-Anbietern, die auch sehr stark jetzt aus China kommen, also die jetzt darauf reagieren, um eben den Zyklus von wir haben eine Idee oder einen Entwurf bis man kann es im Laden ein Stück Kleidung kaufen, diesen Prozess zu beschleunigen, weil sie merken, dass andere da deutlich schneller sind. Jetzt kann man das gut finden oder nicht, aber es ist eine Rahmenbedingung von außen, auf die Unternehmen jetzt reagieren müssen im Inneren.
Ja, es ist immer ein Wettlauf gegen die Zeit. Also man weiß praktisch nicht, wie schnell die Konkurrenz immer ist. Man muss da immer irgendwie so ein bisschen reagieren. Wir sprechen ja von der VUCA-Welt oder mittlerweile auch von dieser Barney-Welt. Also das Thema Geschwindigkeit ist auf jeden Fall etwas, wo Organisationen drauf reagieren müssen. Da können wir auf jeden Fall schon mal festhalten, das ist ein Veränderungspunkt, der sich auch tendenziell immer mehr beschleunigt, einfach auch durch das Thema Digitalisierung. Jetzt kommt KI auf, jetzt sind auch vor allem viele Dinge, wenn ich heute ein Produkt entwickle und ich bin vielleicht stark in der Produktentwicklung, da muss ich ja noch andere Dinge machen, wie Vertrieb, ich muss ein Logo bauen etc. Und eine KI kann mir da halt heutzutage so stark helfen, auch diese Dinge noch zu beschleunigen und zack, bin ich noch schneller am Markt, weil ich es vielleicht auch geschafft habe, super schnell das Produkt zu bauen, aber den anderen Kram hätte ich vielleicht gar nicht so schnell gemacht. Durch KI bin ich da heute auch plötzlich schnell und zack, habe ich da halt einen Konkurrenzpunkt. Und eine andere Betrachtung ist halt auch, dass ich nicht mehr in die Zukunft gucken kann. Also ging früher natürlich auch schon gar nicht, aber diese Punkte, wie schnell sich etwas in der Zukunft verändert, haben, glaube ich, auch zugenommen. Jetzt kann man mir das natürlich auch vorwerfen und sagen, hey, Florian, das war früher auch schon so, man konnte auch früher nicht sagen, was nächste Woche ist und so weiter. Aber es kann mir kein Mensch sagen, was zum Beispiel durch die USA am 20. Januar passiert. Da gibt es viele Spekulationen. Aber keiner kann voraussagen, was ab dem 21. Januar wirklich passiert. Ob er die Strafzölle durchsetzen kann, wie stark sich das auswirkt auf die Industrie in Deutschland, wie stark sich das auf Asien auswirkt, was mit den Kriegen passiert. Es gibt viele Dinge, die einfach eine Blackbox sind. Und wir sprechen jetzt, wenn der Podcast online kommt, sind wir ein paar Tage davor. Wir können noch nicht mal ein paar Wochen in die Zukunft gucken und eine Entscheidung treffen, eine strategische Entscheidung für unser Geschäftsmodell treffen. Wenn ich jetzt sowas wie ein Autobauer bin, kann ich nichts sagen. Ich kann vielleicht spekulieren, ich kann Risikoanalysen machen, ich kann mir Pläne überlegen. Es gibt ja schon durchaus Optionen, die dann entstehen können. Aber ich weiß nicht, was wirklich passiert. Und ich weiß auch nicht genau, wann es passiert. Und das ist, was macht es auch so schwierig heute in der Veränderung, dass ich diese Planbarkeit nicht habe. Und das ist etwas, woran wir uns immer sehr, sehr gerne festhalten. So 3-Jahrespläne, 5-Jahrespläne, am besten 10-Jahrespläne. Und die verfolgen wir auch die nächsten 10 Jahre. Und dann können wir in 10 Jahren gucken, ob wir da angekommen sind. Bei vielen Organisationen früher hat das ja auch so immer ungefähr geklappt. Dann könnte man sagen, ja, vor 10 Jahren haben wir uns das vorgenommen. Jetzt stehen wir da irgendwie, haben es sogar noch übertroffen. Perfekt, haben wir richtig gut gemacht. Ich würde mich im Leben nicht trauen, heutzutage 5 Jahre in die Zukunft gucken zu wollen und irgendeinen Zielzustand zu definieren, wo wir bei Seibert dann stehen. Wir tun uns schon schwer, das überhaupt 3 Jahre oder 2 Jahre oder 1 Jahr im Voraus festzulegen und arbeiten daran, eher kleine Schritte zu machen und eher uns langsam an solche Zielzustände anzunähern und auf diesem Weg dahin definitiv immer auch wieder abzubiegen, wenn das notwendig ist und darauf zu reagieren.
Also, was du gerade geschildert hast, jetzt eher ganz konkret mal diese politische Herausforderung. Ich meine, das hat es früher sicherlich auch ab und an mal gegeben, ne, dass es solche Momente gab. Aber ich glaube schon, dass generell die Ungewissheit und Unsicherheit zugenommen hat und halt eben das, was früher durchaus gangbar war, in solchen Planungszyklen zu arbeiten, heute eben einfach immer weniger funktioniert. Interessant zu sehen, trotz allem, dass sich alternative Vorgehen mit dieser erhöhten Ungewissheit umzugehen bisher sehr überschaubar durchsetzen. Also ich kenne viele Kunden, mit denen wir noch zu tun haben, die an ihren 3- und 5-jährigen Planungszyklen festhalten. Und einer hat das mal so schön gesagt, dann haben sie jetzt den Jahresplan und dann sagt er zu mir, der muss halt dann mehrmals im Jahr überplant werden. Aber das Vehikel an sich wird nicht in Frage gestellt, sondern ja, es ist halt immer noch, ich nenne es so diese Planungs- und Kontrollillusion, der man sich hingibt, ne, zu sagen, das muss halt trotzdem so abgeliefert werden, wohl wissend, dass das in 3 Monaten schon wieder überplant werden muss.
Ja, du sprichst einen sehr, sehr interessanten Punkt an. Ich werde auch mal gefragt, müssen wir uns eigentlich verändern oder wo stecken wir denn da eigentlich fest? Und ich beschreibe immer so gerne diesen Zustand, dass die Organisationen schon wissen, dass sie sich verändern müssen. Das hast du ja auch gerade gesagt. Die wissen, in 3 Monaten muss ich den Plan anpassen. Aber sie haben keine richtige Lösung, wie sie damit umzugehen haben. Sie versuchen, die alte Welt, die sie kannten, die vor allem sehr stark aus dem Taylorismus geprägt ist, in diese neue Welt überzustülpen und versuchen, sich dieses Unerklärbare, dieses Unbegreifbare, was es aktuell gibt, auch dieses Unberechenbare durch Modelle, durch Ziele, durch Ideen, durch KPIs etc. irgendwie erklärbar zu machen und geben sich der Illusion hin, dass wenn sie es aufschreiben durch irgendwelche KPIs und Maßnahmen und Prozessen, dass sie es dann kontrollieren könnten. Das stimmt aber leider ja nicht, weil sie passen den Plan, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, nach 3 Monaten ja wieder an. Und sie wissen auch irgendwie im Hinterkopf, dass sie es tun müssen, aber sie versuchen es trotzdem auf dem Weg irgendwie für sich begreiflich zu machen. Vielleicht ist es auch ein bisschen menschlich, dass man es versucht, irgendwie das Komplexe auf das Komplizierte runterzubrechen. Ich glaube, wir müssen aber lernen, dass das einfach per se nicht immer möglich ist oder in den meisten Fällen sogar gar nicht möglich ist.
Also fairerweise ist natürlich dazu, ist es jetzt schon auch einigen bewusst und versuchen ja auch mit anderen Herangehensweisen, sich dem irgendwie besser zu nähern. Aber es ist trotzdem immer noch ein sehr weit verbreitetes Vorgehen, an dem nach wie vor, also ich nenne es mal diese Planungs- und Kontrollillusion, an der halt sehr vehement festgehalten wird. Und gleichzeitig gibt es schon immer mehr Unternehmen, die darauf schon reagiert haben, weil sie merken, dass sie damit einfach zu wenig vorankommen.
Ja, definitiv. Lass mal das Schwarzmalen sein. Ich hatte meine Notizen aufgeschrieben, müssen wir uns eigentlich verändern? Müssen Organisationen sich überhaupt damit beschäftigen? Ich würde das jetzt einfach mal pauschal mit Ja beantworten. Es gibt definitiv Dinge, mit denen man sich beschäftigen soll. Und der Podcast soll ja auch mal ein bisschen anregen, Ideen zu generieren und Dinge zu verändern. Und lass uns doch mal da direkt einsteigen. Wir sind in diesem Punkt, wir haben die Herausforderung skizziert. Es ist alles kompliziert, es ist alles komplex, es ist schwer greifbar. Und wenn ich mit alten Modellen interagiere, um es mal jetzt ganz vorsichtig zu sagen, funktioniert das nicht mehr so gut. Wir müssen uns mit anderen Dingen beschäftigen. Und du hast gerade schon angeteasert, wir wissen ja eigentlich sogar auch schon, wie das geht. Es gibt Modelle, es gibt Ideen, es gibt Organisationen, die das schon ganz gut hinbekommen. Lass uns doch mal so ein bisschen skizzieren, was das denn ist, was diese Organisationen besonders gut machen, um mit dieser Barney-Welt oder auch gerne VUCA-Welt, je nachdem, welchen Begriff ihr gerne verwenden wollt, auch damit umzugehen. Lass uns mal so ganz vorne starten. Das ist ja wahrscheinlich etwas, was ihr dann auch viel in dem Prozess, in der Organisation, wenn ihr reinkommt, in der Beratung, ihr da wahrscheinlich dann auch einmal komplett durchspielt.
Also ich kann ja mal so, ganz generell, was natürlich eine Antwort drauf ist, die viele Organisationen durch verschiedene Möglichkeiten geben, ist natürlich einmal so diese Zeithorizonte, die ich betrachte, zu versuchen, kürzer zu machen, ne? Um halt nochmal irgendwie sowas zu haben, woran ich mich orientieren kann und wo ich vielleicht davon ausgehe, dass es nicht wieder komplett Makulatur ist, ne? Also dass ich in kürzeren Zeithorizonten betrachte, dass ich dann öfter eine Rückschau mache, das, was ich jetzt habe und die Situation, wie ich sie gerade habe, brauche ich jetzt irgendwelche Anpassungen? Ne? Da kommt ja so diese ganze Logik von auch vielen Methodiken so aus dem adaptiven Projektmanagement oder des agilen Arbeitens her, ne? Also einfach mit kürzeren Zeithorizonten öfter einen Abgleich zu machen, um dann eben eine Kursänderung machen zu können. Und jetzt auch gerade eine Art, wie wir mit Kunden arbeiten, was wir so aus der Innovation eben auch wissen, wenn ich in einer Situation bin, wo ich eine hohe Ungewissheit habe, dann ist das Sinnvollste, was ich tun kann, möglichst viel auszuprobieren, aber mit Annahmen basiert, nicht einfach Trial and Error, aber schon grundsätzlich möglichst viel auszuprobieren und zwar in einem Rahmen, man spricht da auch von sogenannten Safe-to-Fail-Experimenten. Also wir probieren etwas aus und es kann nicht funktionieren und das Nicht-Funktionieren würde uns aber nicht umbringen, ja? Sondern es wäre halt verkraftbar. Und dann geht es eben darum, parallel verschiedene Dinge auszuprobieren, um einen Weg zu finden, der für unsere Situation, für unseren Kontext gangbar erscheint und machbar ist. Und das ist eigentlich so ein zentraler Weg mit, man kann nicht sagen geplant, aber überlegt und bewusst Dinge auszuprobieren und zu prüfen, ob das, was rauskommt, das ist, was wir uns vorstellen oder in die Richtung geht, die wir uns erhoffen. Um dann zu gucken, muss ich das verstärken, möchte ich das weitermachen oder brauche ich etwas anderes? Wir sprechen jetzt in der Art, wie wir mit Kunden arbeiten, dann immer von organisationalen Experimenten oder Prototypen, ne, wo wir einfach versuchen, basierend auf je nachdem, was die konkrete Fragestellung ist, was die Unternehmen umtreibt oder die Organisationen umtreibt, eben erstmal zu gucken, was ist denn die Richtung, die wir wollen und dann eben zu gucken und gemeinsam zu definieren und was könnte jetzt ein Versuch sein, ein Vorschlag sein, von dem wir glauben, dass er gute Chancen hätte, hier Mehrwert zu bringen und könnten wir den einmal ausprobieren. Das ist so die Herangehensweise, von der wir erleben, dass es in vielen Unternehmen, mit denen wir arbeiten, gut funktioniert, um mit dieser Ungewissheit umgehen zu können und die dann halt handhabbarer oder beherrschbarer zu machen.
Das klingt jetzt so einfach, wie du das sagst. Lass uns da mal so ein bisschen reingehen, wie ihr das genau macht und wie das funktioniert. Du hast am Anfang dieses Beispiel gebracht mit den drei Führungskräften, die erkannt haben, hey, wir müssen eigentlich Innovation fördern, dann am Ende aber gesagt haben, hey, Organisation passt irgendwie nicht, mit zu kompliziert, darf das nicht entscheiden, müsste der Vorstand machen, breche ich ab hier an der Stelle. Wie vermeiden wir denn genau so etwas in der Organisation, dass jetzt vielleicht auch erkannt wird, dass ich mich verändern muss, ich vielleicht auch erkenne, dass ich in kleinen iterativen Einheiten vielleicht sogar denken muss und vielleicht sogar auch schon irgendwie so eine grobe Idee habe, in welche Richtung es gehen könnte, dann aber so, nee, machen wir nicht, geht in der Organisation nicht, so das typische Deutsche, es bleibt alles wie es ist, das funktioniert hier nicht, meine Leute kriegen das nicht hin etc. Also wie kann ich das denn vermeiden, dass so etwas gar nicht entsteht?
Vermutlich, also wenn das Problem per se nicht auftritt, dann sind wir schon so aufgestellt, dass es nicht auftreten kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir es möglicherweise erstmal gar nicht vermeiden, sondern wir müssen erstmal an dieses Problem stoßen. Aber dann irgendwie merken, ah, okay, hier ist etwas, was nicht so funktioniert, wie wir glauben, wie es eigentlich sein müsste. Und es muss irgendjemand, und irgendjemand ist dann meistens, also Menschen, die eben auch an den Rahmenbedingungen der Organisation etwas verändern können, das als einen relevanten Handlungsanlass erachten, dass wir hier eine Veränderung brauchen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit, was ja auch in vielen Organisationen ein Mittel ist, das ist, ich glaube, Stefan Kühl bezeichnet das so als die brauchbare Illegalität, also dann halt einfach Dinge irgendwie unter dem Radar zu tun, um die Wertschöpfung irgendwie noch aufrechtzuerhalten. Das wäre natürlich die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist eben jetzt zu gucken, können wir denn an den organisationalen Verhältnissen etwas ändern, sodass wir eben in Zukunft dann in der Lage sind, mit sowas gut umzugehen. Mit sowas gut umgehen zu können, um dann ein Setup zu haben, wenn wir so Themen haben, die nicht in bestehende Bereiche gut reinfallen, dass wir dann entweder ein Projektteam gründen können oder gleich eine neue Einheit oder wie auch immer das dann aussieht. Aber dazu muss es erstmal jemanden geben, der das als relevant genug sieht, um hier eine Veränderung initiieren zu wollen und der auch genug der oder die oder eine Gruppe, die auch genug Einfluss in der Organisation haben, um so eine Veränderung der Rahmenbedingungen initiieren zu können.
Also muss sowas häufig von den Führungskräften kommen in eher klassischen Organisationen?
Ja, würde ich schon so sehen, weil es einfach, also jetzt kann man sagen, es ist natürlich nicht per se so, dass nur Führungskräfte Einfluss in der Organisation haben, aber es ist generell schon so, dass wenn man es jetzt in einer klassischen Organisation denkt, dass Menschen in einer gewissen hierarchischen Position per se und auch formal erstmal mehr Einfluss haben als andere in der Organisation. Und diesen Einfluss gilt es zu nutzen, um eben Änderungen in den Rahmenbedingungen der Organisation zu schaffen.
Also brauchen wir auch zuerst die Einsicht, dass es eine Veränderung bedarf, egal in welcher Form, dass ich mich in irgendeiner Form verändern muss, weil in der aktuellen Situation, wenn ich so bleibe, wie ich bin, ist in Zukunft nicht mehr funktioniert. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Idealerweise passiert das bei den Führungskräften.
Es braucht die Einsicht in der Organisation, genau, dass es eine Veränderung braucht. Und die Veränderung kann durch Einsicht geschehen, im Sinne von, wir haben das jetzt erkannt schon. Und es kann natürlich aber auch sein, dass der Druck einfach so groß wird oder das Erkennen, dass das Aktuelle nicht funktioniert, dass dann plötzlich eine Veränderung möglich wird. Also ich gebe dir einmal das Beispiel, da darf ich jetzt den Namen nicht sagen, ich habe mit einer Bank gearbeitet und das war vor Corona, da war so dieses Beispiel halt, da haben wir auch über Homeoffice gesprochen und Leute remote arbeiten und dann meinte, das geht halt IT-technisch gar nicht bei uns. Und das war Anfang 2020, also Januar 2020 und dann war ja März oder Februar, März 2020, war ja schon ins Büro kommen, ist gerade nicht mehr. Und dann habe ich mich mit ihm nochmal kurz geschlossen und meinte, und wie habt ihr denn das jetzt gelöst? Und du hast ja gesagt, das geht IT-technisch gar nicht. Ich meinte, ja, nach 48 Stunden waren 7000 Leute im Homeoffice. Ne? Und dann war es einfach so, dann war der Druck halt groß genug, dass diese Veränderung dann plötzlich möglich wurde. Also das kann natürlich auch was sein. Im Idealfall können wir das ja schon etwas vorher erkennen und dann auch reagieren. Aber manchmal Veränderung passiert einfach oft durch Druck.
Ja, es gibt ja auch die Theorie, warum passieren Veränderungen und ich teile gerne diese zwei Ansichten. Entweder passiert es, weil du es gesagt hast, der Schmerz ist so groß und er ist so groß, dieser Leidensdruck, dass ich mich verändern muss, weil es gar nicht mehr weitergeht. Ja, wenn der Zahn so wehtut, dass ich nicht mehr essen kann, dann gehe ich halt endlich zum Arzt. Also dann ist der Leidensdruck so groß, dann mache ich das dann endlich. Oder das Ziel oder die Vision dahinter ist so groß und so weit weg, dass es extrem motivierend ist. Also dass ich da unbedingt hin möchte. Dass es mich einfach so anspornt, dass ich diese Veränderungen machen möchte. Und alles, was dazwischen ist, kann funktionieren, wenn die Menschen natürlich darauf aus sind oder das dann auch fördern. Aber sehr häufig stecken wir dann eher doch so drin. Wir machen dann mal so ein bisschen was, aber so richtig vorwärts geht's nicht. Oder man schiebt es dann doch nochmal auf oder man hält es dann so ein bisschen, es passiert dann doch nicht oder ist ja gar nicht so schlimm etc. Also immer diese typischen Sachen, wo man dann so ein bisschen feststeckt. Also ich glaube, es gibt nur diese zwei Extremen, die eintreten müssen. Entweder muss diese extreme Motivation da sein, dieses extreme Ziel, diese extreme Vision, wo ich hin will, welche Veränderung ich anstoßen will. Oder es muss dieser extreme Leidensdruck da sein. Das kann man in der Automobilbranche kann man das perfekt mappen. Der Leidensdruck ist noch nicht hoch genug. Die verdienen alle noch ganz gut Geld und denen geht es auch allen noch ganz gut. Die machen auch immer noch Plus, auch wenn die Geschäftszahlen natürlich schlechter aussehen. Das heißt, der Leidensdruck ist noch gar nicht hoch genug. Und die Vision, sich zu verändern, die ist gar nicht so 100% da. Die einen sagen, ja, E-Autos, da müssen wir ein bisschen was machen, aber dann kommen dann doch wieder so ein paar Verbrennertheorien und dann wird die Förderung abgeschafft und es gibt keine so ganz klare Strategie und man weiß auch nicht, was in 2 Jahren ist. Aber es gibt gar keinen niemanden, der bei den Autobauern hockt und sagt so, wir müssen 2025 nur noch E-Autos anbieten und bauen auch noch die geilsten E-Autos und die Leute werden das auf jeden Fall haben wollen, sondern man weiß es zwar irgendwie so ein bisschen, man geht da auch so in die Richtung, aber so richtig 100%, dass man da hinterher ist, ist es dann am Ende dann leider doch nicht. Und da, deswegen stecken die auch gerade so ein bisschen so in dieser Mitte fest, weil weder der Leidensdruck hoch genug ist, noch ist die Vision dahinter groß genug und da stehen die Organisationen dann halt.
Die Komplexität wird ja dann auch noch damit erhöht. Also es gab ja auch Hersteller, die ja dann sehr auf E-Mobilität gesetzt haben und halt jetzt merken, dass die Nachfrage plötzlich nicht mehr da ist. Ne? Und dann und klar, jetzt diese Strategie plötzlich ja. Nicht funktioniert, obwohl es ja eigentlich schon da hing. Also es ist eine sehr komplexe Gemengelage, ja.
Ja, definitiv. Also einfach ist das nicht. Also das können wir schon mal festhalten. Veränderungen sind nie einfach, gerade weil man das Ziel sehr häufig ja auch nicht kennt oder man denkt, man kann sich ein Ziel festlegen. Aber das ist unfassbar schwierig, auch dahin zu kommen. Aber gerade auf dem Weg dahin verändern sich schon wieder so viele Parameter, dass ich auch ständig diese Theorie, die ich habe, die ich da verfolge, auch anpassen muss. Und es ist auch anstrengend, muss man sagen. Also es ist nicht einfach.
Was jetzt ja, also was du auch meintest, ne, dass sich ja dann, also auf dem Weg Parameter verändern und ich glaube jetzt sehr wieder, wenn wir die Organisation als komplexes Gebilde betrachten, das auch zu erwarten ist, ne, dass sich da, also dass da Dinge passieren, von denen ich gar nicht wissen kann, dass sie passieren oder wie die Organisation und die Menschen in der Organisation darauf reagiert. Und ich glaube, deswegen ist es, also ich glaube da fest dran, ist es umso wichtiger, solche Veränderungen als ein evolutionäres, schrittweises Programm von Safe-to-Fail-Experimenten zu begreifen, ne, weil ich eben dann immer einen Schritt oder ein paar Schritte gehen kann, wiederum überlegt und von Annahmen basiert und dann aber eben drauf reagieren muss, was denn jetzt, wie denn dann auch die Umwelt damit interagiert und was denn jetzt passiert und welche Dinge dann dort entstehen. Na, und dann kann ich mir von dem eben überlegen und was ist denn jetzt ein nächster sinnvoller Schritt, um dorthin zu kommen. Also ich glaube da eben weniger an dieses wir haben, also ich glaube schon, es braucht eine Richtung. Wir müssen eine wünschenswerte Richtung haben, wo wir hinwollen. Ich halte es für relativ schwierig zu sagen, ich habe da einen ganz genau definierten Zielzustand und ich habe jetzt hier einen ganz konkreten Plan, wie ich da hinkomme, weil das einfach in der Organisationswelt, die einfach von Menschen und damit von Komplexität geprägt ist, nicht funktioniert.
Ja, das ist unfassbar komplex, dieses ganze Thema. Lass uns mal versuchen, so ein bisschen aufzulösen, wie Organisationen sich aufstellen können. Wir sind ja gerade schon so ein bisschen reingesprungen. Du hast ja auch schon gesagt, eigentlich wissen wir auch eigentlich alles schon, was wir tun müssen, um dahin zu kommen. Lass uns über dieses, was müssen wir denn wissen, um dahin zu kommen, noch mal ein bisschen auflisten. Du hast jetzt gerade schon so ein paar Dinge angesprochen, vor allem auch eher in kleineren Inkrementen zu arbeiten. Da hast du jetzt auch eher schon so agile Frameworks ein bisschen in den Mund genommen, hast gesagt, okay, es macht Sinn, vielleicht auch ein bisschen agiler zu werden in manchen Stellen. Was brauchst du denn noch so für Themen, um in diese Ungewissheit auch besser reinzukommen?
Also wenn jetzt agil erstmal, da muss ich das, bin ich jetzt sehr vorsichtig, weil es ja da auch wieder bei Kunden bestimmte gleich sofort gewisse mentale Schubladen gibt, was damit gemeint ist. Aber erstmal heißt der agil nur, sich schnell und effektiv an verändernde Umstände anpassen zu können. Also das ist so auch die Definition von Agilität, unabhängig von allem, was es da konkret an Methoden gibt. Und ich glaube, ja, das ist in der Tat ein wichtiges Prinzip, also unter Ungewissheit einfach Dinge auszuprobieren und sich dann und dann relativ schnell auf verändernde Rahmenbedingungen reagieren zu können. Ich meine, das ist mal so das grundlegende Vorgehen. Was es natürlich im Vorhinein zuerst mal braucht, ist eine irgendwie geleitetes Verständnis, wo glauben wir denn, dass wir in der Organisation, ich sag's immer so salopp, reingreifen müssen. Also wo wollen wir denn eine Veränderung überhaupt initiieren? Also zum Beispiel geht es darum, dass wir jetzt irgendwie merken, ich mache mal ein Beispiel, ne? Also wir arbeiten zum Beispiel da auch mit einem, so von der, da gibt es die vom Hephaestus-Institut in München sehr und von Klaus Eidensching sehr stark vorangetretene Metatheorie der Veränderung und da gibt es eben gewisse Leitprozesse, an denen Organisationen immer wieder vorbeikommen. Ne? Und da gibt es dann immer verschiedene Pole. Und es kann zum Beispiel einen Pol geben, dass es einfach darum geht, wie viele Leute beteiligen wir an Entscheidungen und ist es eher beteiligend oder ist es eher ausschließend? Ne? Das können dann so Pole sein. Und manchmal merken wir halt, wenn wir zu viele Leute beteiligen, dann hat es einfach eine wahnsinnige Komplexität und dann irgendwann auch eine Langsamkeit. Aber es hat halt den Vorteil, dass alle abgeholt sind, dass dann vielleicht die Umsetzung gut geht. Na, und jetzt, wenn wir aber, und gleichzeitig, wenn wir alle ausschließen, dann geht es zwar sehr schnell, und gleichzeitig kann es halt aber sein, dass Expertise gefehlt hat und dass das dann in der Umsetzung zu großen Problemen führt. Und das ist immer wieder zu erwarten, dass zum Beispiel, ich mache es einfach mal nur an diesem Beispiel, an dieser Frage, beteiligen wir eher oder schließen, müssen wir irgendwie auch mal bei Entscheidungen eher Leute ausschließen, dass an dieser Frage immer wieder geguckt werden muss, braucht es eine Veränderung, wie wir uns in diesem Kontinuum bewegen. Und da muss ich praktisch ja erstmal irgendwie ein Verständnis haben. Ich glaube, hier an dem Thema müssten wir mal arbeiten. Ne? Oder hier müssten wir irgendwie eine Veränderung vornehmen. Und das ist auch nicht trivial, weil oft stellt sich ja irgendwie so eine Gemengelage dar und sagen, ja, okay, aber wo greifen wir denn jetzt sozusagen hin? Oder was? Wo glauben wir denn, wollen wir mal eine Veränderung zu versuchen, zu erwirken? Das ist, glaube ich, mal so ein erster Schritt, ein gewisses Verständnis dafür. Und da ist es in der Tat so, und das soll jetzt nicht wie ein Berater-Pitch klingen, aber oft braucht es eine Beobachtung von außen, um der Organisation sowas widerspiegeln zu können. Ne? Um dann eine veränderte Beobachtung im Inneren überhaupt erstmal auslösen zu können. Aber das ist mal so ein erster Schritt, was ich brauche. Gut, und dann kann so ein Vorgehen helfen, in Experimenten zu denken. Und dann muss ich natürlich ganz konkret je nach Fall mir überlegen, okay, und wenn ich jetzt was verändere, ja, was konkret ist denn etwas, was wir vielleicht jetzt anders machen wollen? Und dann könnten möglicherweise eben auch, gibt es ja auch verschiedenste Werkzeuge, Tools oder Herangehensweisen oder Praktiken, die in verschiedensten Organisationen, in verschiedensten Kontexten funktioniert haben, die ich dann zu Rate ziehen könnte, im Sinne von, könnte das etwas sein, was uns hilft? Na, und das können dann so ganz banale Dinge sein, wie, dass ich zum Beispiel mit einer anderen Art des Entscheidungsfindung arbeite, ne? Und dass ich anfange, zum Beispiel Entscheidungen im Konsens zu treffen und nicht immer im Konsens und ewig so lange diskutiere, bis alle sagen, genau so machen wir das jetzt. Das wäre dann so der nächste Schritt, dass ich sage, gibt es denn hier Praktiken, die wir uns zunutze machen könnten oder die wir adaptieren könnten oder mit denen wir mal experimentieren könnten, ob sie für uns einen Mehrwert bringen. Das wären so die Ebenen. Also ich brauche ein Verständnis, dann brauche ich ein generelles Vorgehen und dann brauche ich konkrete Dinge, eine konkrete Intervention, was ich sozusagen machen will.
Das sind ja schon sehr, sehr viele Dinge auch zu überlegen. Wie treffe ich Entscheidungen? Welche Leute binde ich ein? Wie gehe ich mit solchen Prozessveränderungen oder inhaltlichen Veränderungen dann auch um? Und ich bin voll bei dir, da auf jeden Fall, sagen wir mal, an der Organisation zu arbeiten, im Sinne von Organisationsentwicklung und da vielleicht auch mal einen Externen oder eine Externe reinzuholen und da auch mal so einen anderen Blick mit reinzubringen, ist, glaube ich, ganz hilfreich. Das heißt ja nicht, dass man da jemanden dauerhaft irgendwie beschäftigt und dass der da Jahre drin ist und da irgendwie unterstützt. Irgendwann kommt da ja auch der Bias dann irgendwie und dann ist die Person ja auch schon irgendwie intern. Also da immer wieder mal so einen frischen Wind auch reinzubringen und zu gucken, hey, wo stehen wir da gerade, was machen wir da? Und einfach auch mal, ja, so ein paar dumme Fragen von außen sich gefallen zu lassen mit, warum macht ihr das, wozu macht ihr das, für wen macht ihr das, bringt euch das was irgendwie am Ende des Tages? Das sind manchmal schon so schöne Reflexionsfragen, vor allem nicht dieses Simon Sinek Why nur zu nehmen, sondern auch einfach mal zu fragen, für wen machen wir das denn jetzt hier und wozu machen wir das denn? Und da stößt man dann teilweise auch auf sehr simple Arbeitsabläufe, teilweise sehr simple Prozesse, wo man dann keine richtige Antwort für findet, weil es sie häufig nur für interne Gemengelage oder für irgendeinen Prozess oder für eine interne Richtlinie macht, aber gar nicht für die Wertschöpfungskette und schon gar nicht für den Kunden.
Das habe ich aktuell mit einem Kunden auch, wo genau diese Frage uns eben auch auftaucht, dass bei vielen Tätigkeiten den Menschen das Warum nicht klar ist. Also warum das gemacht wird. Und manchmal kann es einen guten Grund geben und der ist einfach irgendwie aus irgendeinem Grund nicht transparent oder nicht angekommen. Und dann kann es natürlich, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, Situationen geben, wo wir merken, der ursprüngliche Zweck dieser Handlung ist aber gar nicht mehr gegeben. Ja, und dann kann man natürlich in Frage stellen und dann müssten wir doch eigentlich auch die Handlung nicht machen. Also das, genau, aber das ist ganz interessant, weil das genau gerade ein Beispiel ist, wo wir mit einem Kunden gerade dran vorbeikommen an dieser Fragestellung.
Ja, ist, glaube ich, bei jeder Organisation, auch bei uns immer wieder intern, dass man sagt, so, warum macht man das denn jetzt eigentlich? Und sich diese Frage mal zu stellen, für wen mache ich das denn? Und da kommt sehr häufig dann raus, ja, weil der Datenschutz, der Compliance, die IT und der Finance-Bereich und jeder will irgendwie seinen Finger drauf haben und informiert sein. Und da muss man fragen, okay, können wir das nicht anders herstellen? Können wir diese Transparenz, die vielleicht brauchen, nicht irgendwie anders herstellen? Können wir da nicht irgendwas ändern an dem Arbeitsablauf, um einfach auch Dinge schneller zu machen, Dinge zu verändern, Dinge auch im Sinne des Kunden an der Stelle wieder auch zu denken?
Und das ist ja dann auch wieder, na, also ein Beispiel oder ein Aspekt in der Tat schon von Unternehmen, so wie wir uns das vorstellen, sondern von Vorreiterunternehmen, ist halt vor allem, dass die Referenz eine Referenz zum Markt hin, nach außen ist und weniger eine Referenz nach innen und was irgendwelche internen Stakeholder gerne hätten oder bräuchten, ne? Sondern eben wirklich im Sinne von, am Ende machen wir das ja, um Rechnungen an den Kunden zu schreiben, ne? Und um einen Kundenmehrwert zu bieten oder ein Kundenbedürfnis zu adressieren. Und das sollte einer der zentralen Handlungsgeber sein, warum wir gewisse Dinge tun oder auch gewisse Dinge nicht tun.
Ja, da kann man auf jeden Fall auch mal versuchen, so einen kleinen Workshop zu machen und vielleicht auch mal so in Extremen zu arbeiten. Also Extreme sind per se nicht gut. Also ins eine Extreme oder ins andere Extreme zu wechseln, ist meistens keine sinnvolle Methodik. Aber es mal auszuprobieren und zu sagen, was passiert denn zum Beispiel, wenn ich mal gar keine Meetings mehr habe? Wenn ich alle Status-Meetings, alle Abstimmungs-Meetings, alle internen Meetings mal streichen würde, die extern mit dem Kunden für Aufträge sollte man vielleicht da lassen. Aber ich lasse mal alle weg und guck mal, was passiert. Und dann das andere Extreme: ich mache für alles ein Meeting und guck mal, wie viel besser oder schlechter ich mich dann informiert fühle. Und dann kann man diese beiden Extremen auch mal so ein bisschen gegenüberstellen und sagen, okay, was war bei dem einen gut, was war bei dem anderen schlecht? Und das auch mal so ein bisschen zu reflektieren und zu sagen, was davon brauchen wir denn wirklich? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Was brauche ich für meinen Arbeitsalltag, um Wert für den Kunden zu stiften, um sinnvoll zu arbeiten? Weil das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen sinnvolle Arbeit tätigen. Wir wollen sinnvoll an der Wertschöpfung arbeiten und am besten natürlich so selbstbestimmt wie möglich in irgendeiner Form. Ja, damit ich Dinge in meinem Alltag auch selbstständig ausführen kann und am Ende irgendwie den Kunden glücklich machen kann, egal ob der jetzt intern oder externer Natur ist. Und da auf jeden Fall mal so ein bisschen reinzugehen, zu reflektieren, so diese Selbstreflexion auch zu machen von den Dingen, die man so tagtäglich tut, hilft, glaube ich, auch in diese Veränderung der Organisation so ein bisschen reinzukommen.
Ich meine, das, was du jetzt gesagt hast, ist bei uns, wenn wir mit Kunden arbeiten, also wir gehen ja da oft in so einem Experiment, dann in so einem Zyklus vor, ne, dass wir erstmal versuchen zu verstehen, um was geht es eigentlich, und dann gemeinsam mit dem Kunden einen Vorschlag entwickeln für eine Veränderung, die dann der Kunde ausprobiert, und dann wird eben gemeinsam reflektiert, wie funktioniert denn das? Und da kann das eben, wenn wir zum Beispiel beim Thema Meeting sind, kann natürlich diese Überlegung sehr hilfreich sein und dann daraus einmal abzuleiten, so, und was glauben wir denn jetzt, wenn wir in Zukunft Folgendes anders machen, ob es uns helfen würde? Und dann ist für uns immer die Frage, wie wir mit Kunden arbeiten, dass wir sagen, könnten wir das jetzt einmal ausprobieren? Für einen Zeitraum von zum Beispiel 2 oder 3 Monaten. Und die Antwort, das ist dann unsere Herangehensweise, deswegen sagen wir Safe-to-Fail-Experiment. Die Antwort muss eben sein, für diesen definierten Zeitraum, ja, könnten wir das einmal ausprobieren. Wohl wissend, dass das vielleicht an der einen oder anderen Stelle knirschen wird, aber es wäre sicher genug, um das zu versuchen und im schlimmsten Fall zu merken, das funktioniert.
Dann kann man ja derzeit wieder zurückdrehen und das alte Modell wieder nehmen.
Dann muss ich ja sowieso reflektieren, entweder merke ich, es funktioniert gar nicht, dann wird es sowieso nicht weitergemacht. Oder eben, und das haben wir eben sehr häufig, dass sagt, ja, irgendwie funktioniert es schon. Und wenn wir dann mit dem Kunden gemeinsam einen Review-Termin haben nach einem vorab definierten Zeitraum, wo wir gemeinsam reflektieren, ja, wie läuft denn diese Veränderung jetzt, die wir da eingeführt haben? Und dann eben zu gucken, okay, und läuft sie einigermaßen so, wie wir uns das vorgestellt haben? Müssen wir nachjustieren und probieren das weiter? Oder merken wir, wir sollten das Ganze abbrechen, weil das zwar schon irgendwie funktioniert hat, aber nicht das gebracht hat, was wir uns vorstellen.
Vor allem hat sie was besser gemacht. Das ist ja, glaube ich, dann auch die Frage dann hinten raus. Also ihr habt euch was Besseres ja auch vorgestellt. Von daher, wenn ihr in die richtige Richtung lauft, dann hat es das hoffentlich auch bewirkt. Aber das auf jeden Fall nochmal zu hinterfragen. Macht das jetzt meinen Alltag besser?
Und das ist auch was, also jetzt wiederum in der Art, wie wir dann mit Kunden arbeiten, wirklich zu sagen, und also woran erkenne ich, dass es es besser gemacht hat? Das möchte ich mir überlegen, bevor ich das Experiment starte. Also ich möchte vorher wissen, woran würde ich denn erkennen, dass das jetzt was gebracht hat, wenn wir da in 2 Monaten drauf gucken. Und dann machen wir das.
Jetzt mal eine vielleicht sehr schwierige Frage. Was ist, wenn man das nicht so isoliert betrachten kann? Ich nehme jetzt mal das Beispiel mit den Meetings. Jetzt sagen wir mal, hey, wir wollen unsere Meetings vielleicht auf, sagen wir mal, wir haben 15 Meetings in der Woche. Wir wollen das jetzt auf 1 reduzieren. Also mal so eine radikale Veränderung, weil wir glauben, die anderen 14 könnten wir eigentlich weglassen. Jetzt ist ja dieser Informationsaustausch, der in diesem Meeting stattfindet, ja nicht obsolet. Der muss ja trotzdem irgendwie gelebt werden. Also muss ich plötzlich anfangen, mehr an der Dokumentation zu arbeiten. Das heißt, ich brauche ja die IT-Systeme, ich brauche vielleicht einen Chat. Ich muss vielleicht mehr Informationen asynchron verteilen, vielleicht per Video, per Nachrichten etc. Vielleicht muss ich Arbeitsabläufe mit dem Kunden ändern, weil ich da vielleicht dann plötzlich gar nicht mehr die Informationen so verteile. Ich muss vielleicht mehr Zeit in Dokumentationen rein investieren. Das heißt, da verändern sich ja auch viele Arbeitsabläufe, beziehungsweise ja auch Arbeitsmentalitäten. Da komme ich dann plötzlich vielleicht in dem Thema Führung vorbei, da komme ich plötzlich bei dem Thema Arbeitsprozesse vorbei, ich komme beim Thema Technik vorbei, ich komme beim Thema Haltung vorbei und, und. Da hängt eine Menge hinten dran. Wie geht ihr denn damit um, wenn da so viele Rattenschwänze dranhängen, nenne ich es jetzt einfach mal, und der Kunde sagt so, ja, aber da muss ich doch das machen und ich habe doch das IT-System nicht und ich kann doch gar nicht die Meetings weglassen, weil ich habe ja nur Google Meet und ich kann auch sonst nirgendwo rein dokumentieren. Wie geht ihr denn damit um, wenn diese vielen Baustellen aufkommen?
Ich bleib jetzt einfach mal bei deinem Beispiel und hinterfrage jetzt mal nicht, warum muss es denn genau ein Meeting sein? Ne? Wenn ich jetzt mit Kunden arbeiten würde, würde ich das tun und würde schon gerne wissen wollen, warum glaubst du, wäre ein Meeting zu haben eine Antwort und was wäre die Frage, die du damit lösen würdest? Grundsätzlich okay. Und ja, das ist genau das, ne, was ich meinte, warum wir von komplexen Systemen reden, weil da halt ein Rattenschwanz an Themen dran ist und du eben auch oft die aus der Interaktion nicht prognostizieren kannst, was dann da passiert. Und du kriegst jetzt von mir die juristische Antwort, das kommt ein bisschen drauf an, ne? Wie ist jetzt der Kontext und manchmal auch, ja, ich weiß es nicht, weil ich ja nicht weiß, was passiert, aber wir würden halt, also wir würden von der Vorgehensweise wieder rangehen und sagen, für die Leute, die ja das danach ausprobieren wollen, was wäre denn eine Veränderung, von der wir sagen, die wäre groß genug, dass wir etwas spüren, ne? Dass wir merken, da tut sich jetzt was in die Richtung, in die wir wollen und eben sicher genug, um das ausprobieren zu können. Und dann müssen wir halt schauen, wo ist diese Gemengelage von, müssen wir wirklich an all diesen Dingern gleichzeitig drehen oder wäre es denn auch mal gut genug, jetzt mal mit etwas zu starten, wohl wissend, dass es dann knirschen wird, wenn es plötzlich jetzt darum geht, dass wir asynchron irgendwie arbeiten, sagen, okay, ja, das wissen wir, aber damit können wir dann umgehen oder da würden wir dann einen Weg finden. Ne? Das ist wirklich immer so dieses zu sagen, also es kann jetzt schon sichtbare Gründe geben, wo ich sehr sicher sagen kann, das wird mit Ansage gegen die Wand fahren, dann sollte ich das vielleicht nicht tun. Und wenn ich aber in Situationen bin, wo ganz viele Leute sagen, ja, es könnte vielleicht sein, dass, dann wäre das trotzdem, und wenn die sagen, ja, und es könnte vielleicht sein, dass, und wenn es passieren würde, dann wäre es suboptimal, aber wir würden damit zurechtkommen, ne? Dann wäre das ein guter Indikator zu sagen, okay, dann könnten wir es einmal ausprobieren. Und es ist ja vielleicht da nochmal ganz wichtig, du kommst in einer Organisation nie von einem Zustand der Ordnung in die neue Ordnung, sondern du kommst immer nur über Irritation und Provokation in einen neuen geordneten Zustand. Also das heißt, es muss ein bisschen Teil des Programms sein, dass du Schmerzen oder dass du merkst in der Veränderung, das ruckelt jetzt aber ganz schön. Also es wird nie passieren, dass du sagst, so, wir machen das jetzt so und zack, jetzt machen wir das alles anders und das hat alles wunderbar funktioniert. So verändern sich Organisationen nicht.
Ja, das heißt, brauchst du ein bisschen eine rebellische Phase.
Ein bisschen Gelassenheit diesen Dingen gegenüber, aber schon halt auch diesen Grad zu wissen, an was kann ich verändern, ohne dass es zu groß, krass und gefährlich wäre, wenn es eben auch mal nicht so funktioniert wie gedacht. Also das ist immer was, diese Logik des Safe to Fail.
Ja, und da sind wir wieder diesen kleinen Happen, die du am Anfang angesprochen hast, das runterzubrechen von Dingen, die ich verändern kann.
Und was wir dann merken, also wir haben jetzt einen Kunden, den begleiten wir seit, also wir arbeiten ja im Gesellschaft so Workshop-artig und dann müssen die ja Dinge tun und dann haben wir Sparing und dann gucken wir da drauf. Das heißt, das ist ja effektiv gar nicht so viel Zeit, die wir dann mit denen verbringen, aber es ist halt ein längerer Zeitraum, über den wir mit denen dann arbeiten. Und da sind wir dann auch so vorgegangen und da haben wir jetzt schon mal eine Rückschau gemacht und gesagt, wow, in diesem einen Jahr, das waren ja immer nur kleine Schritte, aber wenn man die jetzt alle mal zusammennimmt, hat sich eine wahnsinnige Menge getan. Aber es hat sich dann halt nicht so angefühlt, dass wir das jetzt alles gleichzeitig ist irgendwie in Bewegung, sondern es waren halt immer einzelne Elemente, die in Bewegung sind und dann sich halt auch schon wieder ein bisschen stabilisiert haben und dann haben wir geguckt, und was ist denn jetzt das nächste Ding, was wir angehen könnten. Und was damit halt möglich wird, und das ist für Organisationen wichtig, ne, wenn ich dich fragen würde, wer steht jetzt hier, wärst du bereit, hier hinzugehen? Und dann würdest du vielleicht sagen, oh nee, das ist mir ein zu großer Sprung. Aber wenn ich dich fragen würde, wir stehen jetzt hier, wärst du denn bereit, hier hinzugehen? Na, dann würdest du sagen, ja, das könnten wir mal ausprobieren. Und wenn wir dann hier stehen, dann frage ich dich, und wärst du jetzt bereit, hier hinzugehen? Ja, okay. Ne? Und wenn wir das dann mal alles so aufsummieren, dann war es dann doch am Ende so ein Sprung, aber vielleicht halt ein bisschen woanders, als wir das ursprünglich gedacht haben. Und diese im Moment gangbaren nächsten Schritte, das war halt das Wichtige. Und wenn du einen Schritt mal gegangen bist, dann werden ja plötzlich andere Dinge gangbar, die vorher undenkbar waren oder nicht gangbar waren. Und das ist ein, aus meiner Sicht, ganz wichtiges Element.
Das heißt, den Stein ins Rollen bringen, könnte man praktisch sagen. Man muss so ganz langsam anfangen.
Und über viele Steinchen springen sozusagen. Ne? Und immer wieder mich vorantasten und den nächsten Stein gehen, aber halt schrittweise.
Okay, das hat natürlich auch viel mit der Haltung zu tun. Wie gehe ich da dran, wenn ich auch vor allem weiß, dass Dinge schief gehen können, wie Resilienz, wie stark bin ich da auch aufgestellt, dass ich das dann auch abhaben kann und auch damit umgehen kann im Alltag, dass es vielleicht mal ein bisschen kracht, dass sich Dinge verändern, dass Dinge vielleicht auch mal falsch laufen und ich wieder zurückrollen muss und vielleicht auch im Zweifel komplett von vorne anfangen muss, weil meine Annahme vielleicht auch komplett falsch war. Das sind Dinge, die muss ich als Organisation und vor allem auch als Einzelperson natürlich aushalten können.
Also wenn ich das nicht kann, dann werde ich nichts verändern, bis der Druck so groß wird, dass ich keine Wahl mehr habe.
Ja, das sind wir wieder wie so ein Punkt mit den Extremen.
Da ist dann der Punkt, also irgendwann, und das ist ja auch mit ein Grund, warum manche Organisationen ja schon wissen, dass es eigentlich etwas verändert werden sollte und sie aber, weil diese Ungewissheit da ist und diese Irritation hat, Menschen, die vermeiden möchten, dann wird sich halt entschlossen, noch ist es sozusagen sicher genug, nichts zu tun. Und irgendwann ist aber die Konsequenz des Nichtstuns keine Option mehr. Und dann muss halt was passieren. Die Frage ist halt dann, ob das dann in dem Sinne besser, schmerzfreier oder einfacher ist. Und ich würde oft vermuten, wahrscheinlich nicht.
Vermutlich nicht, ja. Das kann man schon fast so festhalten.
Aber es kann auch sein. Also der Bankkunde, den ich erwähnt habe, mit dem Homeoffice, was dann plötzlich sehr schnell ging, die haben gesagt, wir waren selber erstaunt, zu was wir alles in der Lage sind, wenn wir gezwungen werden, es zu tun. Also das war für die, so in der Corona-Zeit, das war für die eine absolute, das war hochspannend zu erleben, wie dann auch plötzlich über Hierarchien und Bereiche hinweg, weil es ein gemeinsames Ziel gab, wo wir hin mussten, weil es auch einen Druck gab, das tun zu müssen, wie plötzlich Zusammenarbeit funktioniert hat, die vorher nie funktioniert hat, weil es immer ganz viele Gründe gab, warum etwas nicht ging und plötzlich ging es. Und gleichzeitig zu wissen, das ist wahrscheinlich nicht der Normalzustand, in dem die Organisation immer sein kann, weil das halt auch eine Ausnahmesituation war.
Ja, und sicherlich auch mit sehr viel Aufwand und Schmerz und Energie natürlich auch verbunden ist. Aber wir merken, wir können einfach mal festhalten, dass wir vor allem während der Pandemiezeit viele Dinge gelernt haben, die absolut gut funktioniert haben in vielen Organisationen. Und selbst bei so einer Organisation wie bei einer Bank, die ja sonst auch eher sehr langsam in Veränderungen sind, selbst bei denen geht es sehr schnell. Also mein Vater arbeitet selber bei einer Bank und musste auch immer vor Ort sein. Und ich glaube, dieses Jahr war er noch gar nicht im Büro. Und es geht halt plötzlich. Und Dinge können sich verändern. Auch die Organisationen können Dinge verändern. Das habt ihr eigentlich alle die letzten Jahre bewiesen. Vielleicht braucht es manchmal einfach nur noch ein bisschen Mut und ein bisschen der Drang zur Veränderung und vielleicht einfach auch mal einen offenen Blick, dass man da an den Themen arbeiten will. Weil theoretisch gesehen haben wir alle Werkzeuge, wir haben das Wissen. Es gibt ansonsten gute Leute wie euch zum Beispiel, die da unterstützen können, wenn es um diese Veränderungsprozesse geht. Wir müssen es eigentlich nur machen.
Ja, also ich bin dabei. Und es braucht Mut vielleicht auch dazu, ne? Weil ich finde ja diesen schönen Spruch, Mut ist ja was zu tun, obwohl du Angst hast. Und manchmal ist das, und man kann vielleicht sagen, es geht auch darum, sich wohl zu fühlen, damit sich manchmal unwohl zu fühlen. Also das ist auch wieder so ein Paradox, ne? Weil es gibt halt Situationen, die sind nie angenehm und die werden auch nie angenehm sein. Und trotzdem kann ich irgendwann meinen Frieden damit schließen, dass ich halt jetzt durch diese unangenehme Situation durch muss, um zu einem neuen Zustand zu kommen, den ich stabilisieren will.
Sind wir auch so ein bisschen diesem Punkt, kann ich am Ende des Tages alle mitnehmen in einer Organisation? Nein, es werden nie alle Meinung sein oder einer Meinung sein. Man kann nie jeden bis zum letzten Bedenkenträger irgendwie abholen und mitnehmen, sondern es bedarf da einfach nur eine große Vision, eine klare Kommunikationsstrategie und der Rest ergibt sich dann auch auf dem Weg natürlich.
Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den würde ich betonen wollen. Also du kannst natürlich nicht gegen die gesamte Organisation oder durch sehr viele Menschen in der Organisation arbeiten. Aber auch das ist zu wissen, wenn du Entscheidungen triffst, dann kann jede Entscheidung Konsequenzen haben, die für bestimmte Menschen als Nachteil empfunden werden und die dir dann das um die Ohren hauen und dich kritisieren. Dass jetzt ja die Entscheidung zu etwas geführt hat, was einzelne Leute nicht wollen. Und das ist halt so ein Grat, zu gucken, Also wo entscheide ich etwas wohl wissend, dass ich kritisiert werden werde dafür und ich tue es trotzdem, aber sich, glaube ich, generell von dem Ideal zu lösen, dass es immer, dass es Entscheidungen geben oder dass der Großteil der Entscheidungen so ist, dass damit immer alle mitgehen und dass damit immer alle zufrieden sind. Manchmal werden Entscheidungen Verlierer produzieren und ich muss sie aber trotzdem, oder es kann trotzdem sehr gute Gründe geben, sie zu treffen.
Ja, da sind wir dann wieder bei den Führungskräften, die solche Dinge klar kommunizieren müssen. Da sind wir wieder in der Organisation, in der Haltung, in der Resilienz von der Organisation dann auch. Wie kann ich dann damit umgehen, mit diesen aufkommenden Unsicherheiten, mit diesem aufkommenden Unmut, der dann vielleicht teilweise auch aufkommt? Und wie gut können die Organisationen, die Menschen in der Organisation das dann auch aushalten letztlich? Also, dass ich vielleicht nicht alles verändern kann, dass ich vielleicht nicht immer jede Entscheidung mittragen kann. Oder dass mir manchmal Entscheidungen auch einfach deutsch gesagt gegen den Strich gehen, ich aber trotzdem vielleicht darauf vertrauen muss, dass die Führungskräfte, die Gesellschafter, die GeschäftsführerInnen vielleicht auch einfach gute Gründe haben, die sie mir hoffentlich auch erklären und vielleicht darlegen. Vielleicht bin ich dann trotzdem immer noch nicht einer Meinung, aber das muss ich dann letztlich auch aushalten. Und da sind wir auch in der modernen Welt. Wenn ich das am Ende nicht möchte, dann kann man halt immer sagen, dass das Ich und das Wir leider nicht mehr zusammenpasst. Dann muss ich mir eine andere Organisation suchen, wo ich gerne arbeiten möchte. Aber man muss immer schauen, dass dieser Kontext, das Ich und das Wir in irgendeiner Form zusammenpasst. Und wenn das nicht mehr so ist, dann ist das halt leider so. Aber man muss sich halt auch akzeptieren, dass die Gesellschafter, GesellschafterInnen, die Geschäftsführung da eben halt den Laden auch führt und Dinge entscheiden darf, wie die Organisation zu ticken hat oder wie die Organisation zu ticken sein sollte, in welchem Marktumfeld man sich bewegt. Und da muss man sich natürlich auch in der Gemeinschaft ein bisschen anpassen. Und da bewegen wir uns natürlich immer in diesem Umfeld, in diesem Spannungsfeld auch so ein bisschen und müssen schauen, okay, was kann ich dazu beitragen, zu dem Verändern? Und da gibt es ja dieses Love it, change it oder leave it. Und eins von diesen drei Dingen passiert halt immer. Also entweder ich liebe diese Veränderung oder ich liebe diese Art und Weise, die da passiert. Entweder ich kann sie verändern in der Hoffnung oder wenn es mir halt nicht gefällt, dann muss ich es halt leider verlassen und mir dann einen anderen Arbeitgeber suchen.
Ja, kann passieren. Und passiert immer wieder bei Veränderungen.
Definitiv, bei uns genauso. Bei uns gehen immer Leute auch automatisch, wenn wir größere Dinge verändern hier in der Organisation, wir sind ja auch stark gewachsen hier bei Seibert. Und da sind immer auch Leute gegangen, die früher mal da waren, die gesagt haben, in der aktuellen Form möchte ich hier nicht mehr arbeiten. Und das ist auch vollkommen okay, weil wir haben ja irgendwie in der Gemeinschaft beschlossen, diese neue Ausrichtung einzuschlagen. Und dass man da nicht jeden Einzelnen oder jeder Einzelne mitnehmen kann, ist immer normal. Da geht dann auch eine Person und das muss man genauso akzeptieren und aushalten, wie die Veränderungen, die man eben halt auch angestoßen hat. Florian. Es war wunderschön. Wir haben super viele Themen besprochen. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde.
Ich habe die Uhr geschaut, aber ich glaube, wir waren flott. Zeit ist schnell rum.
Genau, die Zeit geht immer total schnell rum, vor allem wenn man über spannende Themen spricht. Ich glaube, wir können wahrscheinlich auch noch eine Stunde weitersprechen, aber das heben wir uns vielleicht mal für eine zweite Folge auf. Ich glaube, wir haben schon ganz viele Themen angesprochen und wie am Anfang angekündigt, wir haben natürlich nicht konkret gesagt, was ihr explizit tun müsst, sondern wir haben vor allem viel an dem Wie beschrieben, welche Schritte jetzt erstmal gegangen werden müssen, welche Fragestellungen ihr euch vielleicht einmal stellen sollt. Und ihr habt jetzt den Florian gehört, da könnt ihr auf jeden Fall mal auf ihn zugehen, wenn ihr euch gerade an solchen Punkten befindet, ihn einfach mal befragen und euch da Hilfe holen von extern. Alle Kontaktdaten von ihm werden wir auf jeden Fall unten in den Shownotes verlinken. Vielleicht trotzdem nochmal die Abschlussfrage, Florian. Haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen in der Organisation, was wir noch tun sollten?
Vielleicht wirklich so dieses, ich fand das eine interessante Erkenntnis zu sagen, dass die Veränderung eigentlich das Normale ist und dass das Stabile erklärungsbedürftig ist. Also wie kann es sein, dass das, was wir so machen, sich stabil hält und dass wir eigentlich oft die, wenn wir das nicht stabilisieren würden, würden sich Dinge verändern und vielleicht nimmt das auch so ein bisschen diesen Schrecken oder diese Sorgen und Ängste, die es oft auch gibt gegenüber der Veränderung. Also dass wir zwar vielleicht nie genau wissen, was wir genau tun müssen, zumindest nicht zu Beginn an wissen und auch gar nicht genau sagen können, was ganz genau dabei rauskommt, aber dass es durchaus Wege gibt, wie wir dorthin kommen und das für uns gangbar und beherrschbar wird. Ich glaube, das vielleicht so als eine positive Note dem Ganzen, uns einfach wohl damit zu fühlen, dass es manchmal wir unsere Komfortzone verlassen werden müssen.
Das sind nochmal schöne Schlussworte. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit, Florian.
Danke dir.
Wenn euch die Folge jetzt gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr auf der Plattform eurer Wahl einfach mal ein Like oder eine Sternebewertung da lasst. Das ist der Lohn für Florian und für mich, dass euch das Ganze hier gefallen hat und auch was gebracht hat, weil es ist ja leider sehr anonym. Ich sehe ja nicht, wer das jetzt gerade hört oder sieht das Ganze und kriegt das dadurch nicht so ein bisschen mit. Deswegen gerne einmal bewerten das Ganze, dann wissen wir auch, dass wir in die richtige Richtung gehen. Und wenn ihr denkt, hey, da fehlt noch irgendwas oder hättet doch mal tiefer diese Frage beleuchten können, dann schreibt mir doch einfach mal direkt auf LinkedIn
oder schreibt dem Florian einfach direkt auf LinkedIn oder schreibt mir einfach an modernwork@seibert.group. Auch dazu die Kontaktdaten unten in den Shownotes. Und lasst gerne mal eure Sorgen, Ängste, Fragestellungen da und dann schauen wir, dass wir die alle im Nachgang noch beantworten oder schauen, dass wir eine Folge dazu produzieren, vielleicht eine Folge Nummer 2 mit uns beiden und auch diese Frage dann noch beantworten werden. So, wir stehen am Anfang von 2025. Für viele ist es ja auch so der Zeitpunkt, sich gute Vorsätze zu nehmen. Mein Vorsatz ist, weiter coolen Content hier zu produzieren. Und ich glaube, der Florian wird auch weiter noch coolen Content produzieren. Der hat ja auch einen Podcast. Auch den werden wir unten in den Shownotes verlinken. Und vielleicht darf noch mal ein kurzer Pitch, Florian, worum geht es in deinem Podcast?
Wir nennen es Future Fit Company Podcast. Und das, wir hatten, weil wir damals ein Buch geschrieben hatten, was Future Fit Company hieß oder heißt und wo es wirklich auch darum geht, wie können Organisationen, wie wir es jetzt nennen, Vorreiterorganisationen sein und für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Und da sprechen wir eben auch mit verschiedensten Gesprächspartnern immer wieder über, wir nennen das Good Practices, was die tun, wo man lernen kann und wo man sich dran orientieren kann. Von daher ist es sehr gut möglich, dass wir zwei uns dort in einem anderen Kontext auch wieder seht, Florian.
Vielleicht einmal mit dem Seibert-Kontext dann, genau. Danke dir für deine Zeit, euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Start in 2025. Macht's gut, tschüss.